Ja, hallo zusammen zur 16. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und es hat etwas länger gedauert, aber wir sind heute mal wieder in der gewohnten Runde, alle vier hier zusammen. Und zwar einmal der Jan aus München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Guten Abend.
Der Moritz in Köln-Ehrenfeld.
Hallo.
Ja, und ich als einer von den beiden, die die letzten Wochen hier noch in Mittelamerika unterwegs waren, bin auch immer noch da, nämlich in Nicaragua. Aber es hat jetzt gerade mit der Aufnahme ganz gut geklappt bisher. Und wir hoffen, das wird sich jetzt auch für die nächste Stunde oder wie lange wir auch immer wir heute reden werden, nicht ändern.
Haben ja kaum Themen auch.
Ja. Genau.
Ist ja nichts passiert.
Ich muss schon mal sagen, ich vermisse dich schon so ein bisschen hier neben mir auf dem Sofa. Es ist schon ein bisschen einsam, dieses alleine aufnehmen.
Ja, wem sagst du das?
Ja, jetzt kann ich das nachfühlen.
Das Glas Rotwein kann dein Freund sein.
Ich trinke gerade Kamillentee.
Okay. Ist doch ein bisschen kalt in Deutschland, ja?
Ja, ungefähr 30 Grad weniger als in Mittelamerika.
Also mir wäre das jetzt ja persönlich viel zu warm, so einen Kamillentee zu trinken, kann ich euch sagen.
Und Rotwein wahrscheinlich auch.
Ja.
Ja, hat sich ja wirklich einiges getan, ne? Seit wir das letzte Mal alle vier zusammen waren. Und ja, bei uns, aber vor allen Dingen auch bei der Fortuna. Und ja, ich meine, Jan und Tim, ihr habt es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht anstehen könnte. Aber die große News ist, Friedhelm Funkel wurde entlassen. Und mit Uwe Rösler ist ein neuer Trainer da. Aber vielleicht erstmal irgendwie nochmal im Rückblick auf Funkel zu sprechen zu kommen. Ja, wie überrascht wart ihr, dass dann halt doch noch direkt nach dem letzten Spiel reagiert wurde, nach dem Leverkusen-Spiel und nicht irgendwie erst danach?
Ja, also ich glaube, jeder, der sagen würde, an diesem Mittwoch habe ich damit gerechnet, der würde lügen. Selbst Friedhelm Funkel ist ja laut Aussage im aktuellen Sportstudio ein bisschen verärgert darüber gewesen, dass nicht direkt am Montag man auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, da könnte was folgen. Da es am Montag nicht passiert ist, habe ich gedacht, okay, ist durch, und so haben wir auch bis zu den nächsten Spielen, so haben wir auch im Podcast drüber geredet. Deshalb war ich an dem Mittwoch doch sehr überrascht. Und wie wir ja im letzten Podcast auch besprochen hatten, das Für und Wider haben wir ja da ein bisschen analysiert, und wir hatten halt niemanden auf dem Zettel, der jetzt direkt auf der Hand lag. Und von daher auch musste ich den Namen Rösler, ich hatte da irgendwie Manchester City, hat da irgendwie so in meinem Kopf schon noch geschellt. Aber ansonsten musste ich da erstmal googeln, wer denn da jetzt unser neuer Trainer ist. Und deshalb, ich war sehr überrascht.
Du durftest ja deine Shortlist nicht bis zu Ende bringen. Ich dachte, vielleicht wäre bestimmt noch gekommen, oder?
Ja, ja, möglich. Aber so lange ist er auch noch gar nicht frei.
Ja. Ich meine, der Grund, warum wir ja vielleicht nicht damit gerechnet haben und auch irgendwie, klar, der Mittwoch, Tim hat es schon genannt, die Kommunikation des Vereines wies auch nicht unbedingt darauf hin. Mhm. Also vorher nicht, vor dem Leverkusen-Spiel nicht, und auch danach hat ja Pfannenstiel hat gesagt, die Trainerfrage stellt sich für ihn nicht. Er hat dann am Mittwoch bei der Vorstellung von Uwe Rösler gesagt, ja gut, direkt nach dem Spiel hat sie sich für mich auch nicht gestellt. Wir haben dann am Montag lange diskutiert, und am Montag wurde ja auch wohl Uwe Rösler das erste Mal nach eigener Aussage kontaktiert. Dann am Dienstag, wie sich das für die Fortuna gehört, wurde der Trainer, den man entlassen will, erstmal zum Trainer des Jahres in Düsseldorf gekürt, um am nächsten Tag freigestellt zu werden. Mhm. Und eine halbe Stunde oder eine Stunde, nachdem das zum ersten Mal raus war, kam dann ja auch direkt die Nachricht, wir haben dann schon einen neuen Trainer. Und da war ich auch schon überrascht, weil ich dachte, okay, jetzt vielleicht irgendwie das Co-Trainer-Team macht das oder zweite Mannschaft oder so, aber dass dann tatsächlich sofort dann ein ganz anderer Name fiel, mit dem man nicht gerechnet hatte, das hat mich dann auch nochmal überrascht.
Ja, erinnert irgendwie.
Also ein sehr überraschungsvoller Mittwoch.
Ja, also ich finde, wie auch, es erinnert irgendwie vor allem in dieser Kurzfristigkeit, in der da anscheinend Entscheidungen getroffen wurden, auch so ein bisschen an die Vertragsverlängerung mit Funkel. Ist ja auch thematisch verbunden irgendwie, der Punkt. Also ich weiß nicht, ob man sich da wirklich super lange irgendwie Gedanken gemacht hat und wirklich auch zu einem guten Entscheidungsprozess irgendwie gekommen ist, oder? Also ich finde es wirklich, wirft auf jeden Fall noch ein weiteres Mal diese Saison kein besonders gutes Licht auf die Entscheidungsträger im Verein.
Ja, ich meine, also der Funkel selber hat ja auch schon angedeutet, dass er das den Verantwortlichen nicht glaubt, dass Rösler erst nach seiner Entlassung quasi angesprochen wurde und so.
Das wurde er auch nicht. Er wurde ja den Montag angesprochen. Da war Funkel ja noch Trainer 2 Tage. Mhm. Also das ist ja jetzt auch nicht total überraschend, richtig fein ist es auch nicht, aber ich glaube, diese Verlängerung von Funkel, da lagen ja mehrere Gründe hinter. Da hatte sich Röttgermann aus dem Fenster gehängt. Man konnte quasi nicht unbedingt ihn nicht verlängern, ohne dass halt die Vereinsführung nochmal zum wievielten Male diese Saison schon das Gesicht verliert. Dann hat man ihn verlängert und jetzt sagt man ja nur für die erste Liga. Aber witzig ist ja, ich glaube, wenn Rösler es schafft, die Fortuna in der ersten Liga zu halten und dann die Fortuna bis dahin keine Übereinkunft für eine Vertragsauflösung hat, dann bekommt Friedhelm Funkel nächste Saison in der ersten Liga, sollte es die Fortuna schaffen, 500.000 Euro bezahlt.
So sieht's aus. Hat er sich verdient. Das soll der Röttgermann sich von seinem Gehalt abknapsen. Also.
Ja, also ich will das gar nicht Friedhelm Funkel vorwerfen, sondern du.
Ja.
Ne, so ist es halt, aber das ist halt schon ein bisschen eigen.
Ja. Aber dazu muss es jetzt ja auch erstmal kommen. Ne? Also,
dazu muss es erstmal kommen, ja.
Das nicht da, so muss er, da muss ja noch einiges passieren für, damit das wirklich eintritt. Aber ja, ich glaube schon, dass du recht hast. Genauso wird das letztendlich dann nämlich rechtlich aussehen.
Ja, und es ist ja auch bemerkenswert, dass Friedhelm Funkel halt entlassen wurde. Aber Kleine und Bellinghausen, ich denke mal, an den wird man jetzt festhalten. Und da muss ich sagen, aus gut unterrichteten Quellen habe ich da am Samstag noch so ein paar Sachen gehört. Wenn die denn wirklich stimmen sollten, dann ist das auch kein Wunder, dass Bellinghausen und Kleine weiterhin vom Verein beschäftigt werden. Und zwar habe ich da mit jemandem gesprochen, der da so ein bisschen in die Vereinsführung Kontakte hat und mir gesagt hat, es sei wohl so gewesen, dass nach dem Spiel gegen Paderborn, also vor dem Spiel gegen Paderborn, wohl Kleine und Bellinghausen offensiver hätten spielen lassen wollen als Funkel. Und sich am Ende Funkel in seiner Gangart durchgesetzt hat. Das Ergebnis kennen wir alle. Und daraufhin wohl der versammelte Mannschaftsrat bei Röttgermann vorstellig wurde und ja, im Prinzip die Zusammenarbeit mit Friedhelm Funkel nicht fortsetzen wollte.
Aha.
Und das wäre dann eine relativ lange Sitzung geworden. Ich meine, das Derby stand bevor und man hat es erstmal weitergeführt. Wenn das alles so stimmt, das wäre natürlich der Hammer.
Ja, das ist natürlich ein Ding.
Na, ich meine, puh, ja, das ist, aber gut, warum sollte das, ja, es ist möglich, dass das so gewesen ist. Ne? Ja. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft ähnlich wie ja auch wir sich gefragt hat, wie sollen wir eigentlich diese Tore schießen? und sich dann überlegt hat, ja, vielleicht mit einer offensiveren Aufstellung.
Ja, aber gut. Also, naja, die Frage stellt sich ja schon so ein bisschen, auch wenn man damals dann überhaupt die Gedanken gewälzt hat auf dieses Zerwürfnis hin, wenn es denn so stimmt, ob halt der geeignete Mann einfach nicht da war. Wir haben ja letztes Mal drüber geredet. Ich sag mal, der Rösler war jetzt tatsächlich, wenn man sagt, irgendwie an dem hat der die sportliche Leitung einen gefressen, so, das ist der Trainer für die Zukunft. Der war ja tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig recherchiert habe, noch bis Ende Dezember bei Malmö Trainer. Das wirft ja auch so ein bisschen so ein komisches Bild auf die Vertragsverlängerung. Ich denke mal, dann hat, wenn das alles so stimmt, wie ich es gehört habe, hat man mit Sicherheit auch mit dem Gedanken gespielt nach dem Paderborn-Spiel, ja, wir setzen das jetzt mal bis zur Winterpause weiter fort mit Friedhelm Funkel und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir noch holen. Mhm. Und da kam einem halt so ein bisschen das 2:1 vielleicht sogar in die Quere. Von
gegen Union,
meinst du? Gegen Union, mhm. Ja.
Ja, ich meine, ich ordne das nochmal ein, dieses Paderborn-Spiel in der Hinrunde, es war 9. Spieltag. Davor hatte gerade die Fortuna 1-0 gegen Mainz gewonnen. Das Spiel war ja 45 Minuten lang einer mehr, viele Flankerei ja, ja. Und am ja, Ende ja. Macht Hennings dann dieses Tor. Die ja. Woche davor war dieses unsägliche Spiel in Berlin.
Ja.
Und nach dem Paderborn-Spiel kamen dann die Siege gegen Aue im Pokal und gegen Köln im Derby und gefolgt von dem 3-3 gegen Schalke. Und danach ging es ja so ein bisschen runter gegen ja. die größeren Vereine. Mhm. Aber ja, ich meine, das ist schon...
Kann man schon fast eigentlich aber von einer guten Phase sprechen, oder? In der Saison.
Ja, nee. Weiß nee. Nicht. Nee, ja, aber Phase guck mal, die Fortuna halt nicht... Also defensiv stimmte das halt. Also ich glaube, also
ich geht es auch... Ja, sorry. Vor allem geht es auch, glaube ich, irgendwie auch um den ganzen Vorlauf. Ne? Also ich glaube, es geht bestimmt halt, also diese Überlegungen der Mannschaft kommen bestimmt noch einfach dadurch, dass man einfach diese ganzen 1:0-Siege vorher weggeworfen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das waren bestimmt mindestens fünf. Also man ist glaube ich, 5 oder 6 Mal irgendwie 1:0 in Führung gegangen nach dem Auftaktsieg gegen Werder Bremen. Wir haben da, glaube ich, auch jedes Mal, jede Woche hier im Podcast irgendwie drüber gesprochen, muss es sein, dass man halt danach so super vorsichtig agiert und man hat wirklich einfach alle diese Spiele halt irgendwie dann noch verloren. Das war genau jetzt in dieser Phase, die wir jetzt in der Rückrunde haben, eben in der Hinrunde.
Und es gab dann 1:1 gegen Wolfsburg.
Ja, genau.
Aber, ja, es gab 1:1 gegen Wolfsburg mittendrin. Aber da hat man einfach gesehen, dass halt Funkel der Mannschaft halt einfach offensiv überhaupt nichts zutraut. Und ich glaube, da ist dann wirklich wie auch gerade diese Aufstellung gegen Paderborn halt auch symptomatisch gewesen.
Also ich denke mal, sowohl wegen meiner Quelle, als auch es passt. Ich könnte es mir vorstellen. Und so gesehen hat man halt wahrscheinlich auch den Markt da schon sondiert und es würde mich wirklich wundern, wenn der Kontakt zu Rösler wirklich erst am Montag vor der Entlassung von Funkel erfolgt ist. Aber kann ja sein.
Kann sein.
Also aber du musst ja als Sportdirektor, du musst doch irgendwie immer eigentlich eine Liste von 5 bis 10 Trainern, die du anrufst, die musst du doch haben. Also wenn du das nicht hast, dann bist du ja völlig im falschen Beruf. So. Das, ich meine, dass natürlich jetzt vielleicht ein konkretes Angebot gemacht wird und so, ne? Dass das dann irgendwie in dieser Zeit dann halt passiert, direkt an dem Montag, an dem Dienstag, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber ansonsten ist es ja, gehört ja das gerade zu deiner absoluten Hauptaufgabe. Das haben ja, glaube ich, auch schon irgendwelche Sportdirektoren oder Verantwortliche mal jetzt schon in irgendwelchen Interviews gesagt. Also da habe ich jetzt gerade leider keins direkt vorliegen, auf das ich verweisen könnte. Aber das ist auf jeden Fall so, dass die sagen, genauso wie wir halt eine Liste haben für 20 Rechtsverteidiger, die wir jederzeit anrufen können.
Naja, nee, aber die Frage ist ja
die
schon.
Liste hast du halt. So,
ja, ja. Aber die Frage ist ja schon, ob dann wirklich es die Liste gibt, aber ohne dass man vorher einfach mal mit den Kandidaten auch geredet hat, ob die es sich überhaupt vorstellen könnten für den Fall das. Weil es ist ja sonst schon auch so ein ziemliches, ja, ich meine, klar, bei ihm. Der hat ja auch direkt in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, war es auch klar, der hat wahrscheinlich, Rösler hat immer davon geträumt, wahrscheinlich mal Bundesliga-Trainer zu sein und wahrscheinlich konnte sich das Lutz Pfannenstiel auch denken, aber
ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich läuft sowas dann irgendwie relativ
aber
informell.
Warum ist denn
also irgendwie, dass halt irgendwie ein Pfannenstiel jetzt vielleicht nicht unbedingt einem Rösler irgendwie im November schon schreibt, kannst du dir das vorstellen, bei uns zu arbeiten, wenn es bei uns schlechter läuft. Aber dass er eben vielleicht irgendwie schreibt, ich verfolge deine Arbeit schon relativ lange.
Ja, genau so.
Du hast ja schon schon relativ gut hier und da gearbeitet und jetzt gerade in Malmö. So. Ich schaue auf jeden Fall immer drauf, wie es bei dir läuft. Ich bin da immer sehr angetan. So, liebe Grüße.
Ja. Oder man fragt halt beim Berater.
Dein Lutz! Dein Lutz!
Love Lutz!
Ja, richtig.
Also da gibt es da auch Wege, ja.
Ja.
Ich finde aber interessanter ist nochmal, sollten wir nochmal auf den Zeitpunkt der Entlassung, also nach dem Leverkusen-Spiel. Und ich war auch überrascht und habe erst gedacht, ich war ja jetzt mit Tim in letzte Woche, waren wir ja beide jetzt nicht unbedingt auch dafür, ihn sofort rauszulassen. Wobei wir auch darüber gesprochen haben, dass es einfach, wenn man ein anderes Argument bringt oder wenn man der Meinung ist, man sollte Funke entlassen, auch dafür gute Argumente finden kann. Und ich glaube, der Zeitpunkt, die schauen sich diese zwei Spiele nochmal an gegen Bremen und gegen Leverkusen, schauen, ist da was signifikant anders als in den Wochen vor der Winterpause. Was haben die in der Winterpause gemacht? Und ich würde schon sagen, das hat ja gerade Tim stark gemacht letzte Woche, das war schon was anderes. Man sah eine Entwicklung, aber man kann sagen, das reicht uns nicht und dann läuft einem ja auch die Zeit davon. Dann sind es eben noch viel mehr weniger Spieltage, noch 15 Spieltage und dann will man eben einem neuen Trainer die Chance geben, nochmal auf diese Mannschaft einzuwirken.
Ja, sicherlich. Und gerade vor so einer englischen Woche, wo halt ein neuer Trainer die Möglichkeit hat, auch viele Spieler in Anführungszeichen mal unter Wettkampfsbedingungen auch auszuprobieren. Ne? Das auszuprobieren, ganz klar in Anführungszeichen, weil auch Lautern ist ein Gegner, den muss er erstmal schlagen, dazu kommen wir später. Aber also ich meine, ist dann schon besser vor so einer englischen Woche als mitten in so eine hinein. Und deshalb werden die sich am Montag ihre Gedanken gemacht haben und haben jetzt so entschieden. Und jetzt können wir ja gleich auch mal dazu kommen, wie unsere ersten Eindrücke sind von den ersten Spielen unter Uwe Rösler.
Ich habe noch eine Frage zu Uwe Rösler. Warum war der ab Januar nicht mehr Trainer bei Malmö?
Der ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, gab es einen Vierkampf um die Meisterschaft und die spielen ja da die Meisterschaft im Kalenderjahr.
Ah ja.
Und sind halt nicht Meister geworden, aber der ist tatsächlich in der Euroleague, haben die ihre Gruppe gewonnen und haben jetzt in der Euroleague überwintert, aber Herr Rösler, ja, kann das jetzt nicht mehr fortsetzen.
Also was ich gelesen habe, also das ist jetzt nicht fundiert, ja, also jeder sollte da nochmal nachgucken. Also es war jetzt nicht auf beiderseitigem Einvernehmen, aber es scheint danach der Saison ein nicht unbedingt klar gewesen, also nicht eine Meinung gewesen zu sein zwischen Rösler und der Vereinsführung, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft wirklich drinsteckt und wohin dieser Verein sich noch entwickeln kann. Und dann sind sie wohl auseinandergegangen.
Naja, okay.
Ich glaube, mit seiner Arbeit war man nicht total unzufrieden, aber das ist so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf jetzt habe. Also es ist jetzt nicht im aber Streit rausgeschmissen.
Ist ausgelaufen, das ist richtig. Ne? Also ja. Einfach, weil die Meisterschaft im Pokaljahr, im Kalenderjahr endet, ist dann der Vertrag ausgelaufen. Okay,
genau. Kann sein, ja.
Ich auch so verstanden, genau.
Ja. Mhm.
Aber Rösler hat ja noch zwei Spieler bekommen, die Friedhelm Funkel nicht zur Verfügung standen.
Ja.
Es gab ja noch mal zwei Transfers mit Valon Berisha, eine Leihe von Lazio, und Matthias Zanka-Jörgensen aus Istanbul.
Istanbul, ja.
Ja, also unabhängig davon, dass man sich immer durch die Statistiken arbeitet und guckt, was haben die Spieler bei ihren vorherigen Clubs so abgeliefert, war es ja eine skandinavische Woche für Fortuna. Erst kommt aus Malmö der Trainer zu uns. Und danach verpflichten wir Valon Berisha, der ja auch irgendwie halb Norweger ist. Und
der ist in Malmö geboren.
Oder in Malmö sogar geboren, ja.
Er hat ja auch genau. Für Malmö gespielt.
Ja, aber ist ja auch irgendwie Kosovare, ne?
Genau, ist Kosovare, ja. Aber in Malmö geboren.
Und dann kommt auch noch ein dänischer Innenverteidiger. Das ist ja schon, ja, auch so eine neue Fraktion jetzt. Ein neuer Block.
Der skandinavische Block.
Wobei, über Berisha hat ja Funkel gesagt, dass er den schon länger haben wollte. Also okay. Der war anscheinend schon länger auf dem Zettel und dann hat gesagt, den wollte ich schon im Sommer haben oder sowas.
Als er dann also das halte ich ja für ein Gerücht. Wenn man sich sonst so anschaut, auf welche Spielertypen Funkel sonst so setzen.
Naja, gut. Also wieder meine gut unterrichtete Quelle, am Berisha ist man wohl seit Dezember dran.
Ah ja, oder im Winter, in der Winter, ja. Das kann natürlich sein.
Mhm.
Aber was sagt ihr
zu den beiden Verpflichtungen? Den wollte ich schon länger haben.
Ja.
Ja, erstmal würde ich sagen, überragend. Also, muss man holen, oder?
Ja, also ich glaube, zu den Spielern an sich kann ich nichts sagen. Können wir wahrscheinlich alle nicht besonders. Ich weiß nicht, wie viele Spiele von den beiden ihr vor der Partie bewusst mal gesehen habt.
Ich beobachte aber, den schon seit Jahren.
Ja. Genau.
Tim wollte den auch schon im Sommer haben.
Aber vom Profil her, glaube ich, sind es schon irgendwie genau die beiden Spielertypen, die der Fortuna irgendwie noch ein bisschen gefehlt haben. Noch einen weiteren Innenverteidiger für die Breite, falls sich jemand verletzt und eben auch für die super wichtige Option, einfach mit einer Dreierkette spielen zu können. Auch wenn man, was jetzt in den letzten Spielen, oft auch mit einem gelernten Linksverteidiger auf der linken Innenverteidigerposition dann gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat man dadurch einfach die Position weiter gestärkt so. Und das ist, glaube ich, irgendwie ziemlich wichtig. Und ja, eben für das Spiel besonders eben nach vorne halt irgendwie noch einen spielstarken Achter zu holen, der vielleicht diese Rolle ausfüllen kann, die halt Louis Baker leider nie ausfüllen konnte, halte ich für unglaublich wichtig, einfach um halt irgendwie mal wieder Wege in den Strafraum zu finden, was man einfach in der gesamten Hinrunde eigentlich kaum getan hat.
Ja, also bei Berisha, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist einfach der Spielertyp, den man noch holen musste, sollte. Das war so ein bisschen die ominöse schwarze Acht, die wir da letzte Woche ins Spiel gebracht haben. Ist jetzt ein bisschen leicht offensiver wahrscheinlich seine Ausrichtung, aber ist super. Dass sie noch einen Innenverteidiger geholt haben, hat mich wirklich gewundert, weil ich erst gedacht habe, okay, das heißt, dass Bormuth noch geht. Und Bormuth ist weiterhin unter Vertrag. Ich bin gespannt, wie viele Minuten Robin Bormuth in der Rückrunde noch spielen wird.
Nicht so viele. Aber was heißt verwundert? Es hat mich verwundert, weil halt vorher nicht das große Thema war. Aber darüber haben wir ja auch schon, also zumindest in der Hinrundenrückschau erinnere ich mich daran, dass es dringend notwendig ist, noch einen weiteren Innenverteidiger zu holen. Und der hat ja sogar bei Istanbul auch gespielt.
Genau.
Das ist jetzt nicht so wie bei Berisha, der halt einfach auf der Bank gesessen hat, sondern Zanka hat ja gerade Spielpraxis und kommt dann aus Istanbul. War ich auch positiv angetan.
Nein, dass sie noch einen holen,
ja.
Das verwundert mich weniger. Aber dass sie dann Robin Bormuth auch noch brauchen scheinen.
So, ja, ich schätze mal, die haben den dann nicht mehr weggekriegt. Ich meine, Funkel hat ja gesagt, der wollte, es soll gar nicht so despektierlich klingen, aber Funkel hat gesagt, der wollte keinen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Ich gehe mal davon aus, weil das heißt, dass der auf Robin Bormuth gesetzt hat. Und die Vereinsführung hat dem Rösler an die Hand gegeben, wir können auch versuchen, noch einen Innenverteidiger zu holen. Und hat er gesagt, ja, bitte. Ja. Und dann hat man aber an dem letzten Tag nicht mehr geschafft, da jetzt den Bormuth noch zu verleihen oder so. Ich schätze, das hätte man sonst getan.
Aber damit ist doch der Klassenhalt für die zweite jetzt gesichert.
Spielt da Davor Lovren, Robin Bormuth.
Lovren ist verliehen, der ist nicht mehr
bei Fortuna. Ach. Ja, gut, dann macht der Schinter Appelkamp reißt das schon.
Ja. Also ich sehe das ehrlich gesagt, glaube ich, echt ein bisschen anders als ihr. Also ich meine, die Fortuna hat jetzt unter Rösler zweimal eben mit der Dreierkette gespielt. Wie gesagt, zweimal eben mit einem Linksverteidiger, aber das muss ja nicht so bleiben. Und auch gerade wenn wir uns noch an die Spiele in der Hinrunde erinnern, wo die Fortuna ganz gut ausgesehen hat, das waren sehr, sehr häufig Spiele mit drei Innenverteidigern. Und bis jetzt eben Zanka geholt wurde, hatte man halt einfach vier Spieler für diese Position. Und ich meine, wenn man mal davon ausgeht, dass die Dreierkette eine echte valide Option jetzt ist für die Rückrunde, dann hast du einfach jetzt fünf Spieler für drei Positionen. Und ich meine, Gott, das ist jetzt halt Abstiegskampf so. Das ist halt, es geht jetzt halt um alles so. Also da könnte man ja fast drüber nachdenken, noch einen weiteren Innenverteidiger zu holen, nur für den Fall. Also, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Wenn man theoretisch vorhat, eben auch mit drei Innenverteidigern hinten zu spielen, so, dann hast du eben auch dann auch nur irgendwie Bormuth und dann wahrscheinlich noch Adams oder Hoffmann irgendwie in der Hinterhand. Und wenn sich dann mal irgendwie einer oder auch mal zwei verletzen, was ja immer passieren kann, dann stehst du halt sofort ziemlich blank da. Und also dafür, glaube ich, ist es einfach ein richtig guter Transfer und ja, auch um jetzt vielleicht schon mal ganz kurz auf das Kaiserslautern-Spiel vorzugreifen, auch ansonsten hatte ich halt das Gefühl, dass jetzt genau für diese Aufgabe, für den Abstiegskampf, Zanker zu holen, also jetzt, ich beurteile den jetzt aufgrund von dem, was ich, von dem bisschen, was ich jetzt gegen Kaiserslautern sehen konnte, das scheint mir halt auch echt ein absoluter Mentalitätsspieler zu sein, um mal so ein furchtbares Wort zu benutzen. Also irgendwie jemand, der halt ab der allerersten Minute die Kommandos gegeben hat, einfach auch viel, viel mehr Kommandos gegeben hat als Kahn Eihahn, der irgendwie mit seiner ganzen Körpersprache, der halt sofort voll da war. Und das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Also erstmal ganz also,
spielerischen, aber irgendwie einfach jemand, der halt richtig vorangeht.
Neuer Trainer, Kader ergänzt um einen Box-to-Box-Spieler und einen Mentalitätsspieler. Und jetzt kommen wir zu Frankfurt.
Nein, lass uns bitte mal ganz kurz noch Friedhelm Funkel würdigen. Ja. Bitte, das sollte nicht zu kurz
kommen. Ja, das wurde ja im Stadion durchaus durch ein Transparent auch.
Da war ich ja nicht bei, zum Beispiel.
Aber tatsächlich nicht durch Sprechchöre, weil man sich uneins war wohl in der Fanszene.
Ah ja. Na gut.
Ja, das trifft es ganz gut, ne? Also ich glaube irgendwie auch so ein bisschen in unserer Betrachtung so richtig sicher, glaube ich, sind wir uns irgendwie auch alle nicht, wie wir Friedhelm Funkel hier irgendwie beurteilen wollen, oder? Also das ist zumindest ein bisschen so mein Eindruck. Ja, genau.
Also ich würde sagen, ganz ehrlich, diese letzte Saison,
ja,
das ist halt eine Leistung gewesen, die Friedhelm Funkel in die Trainerliste der großen Fortuna-Trainer hineinbringt, ob man das jetzt für vollkommen berechtfertigt hält oder nicht. Aber diese Leistung der letzten 20, 30 Jahre ist halt wirklich unbenommen. Und dass man in der Folgesaison dann mit der Fortuna Probleme bekommt, in den Abstiegskampf gerät und dann entlassen wird, das ist jetzt das ist nichts, wessen sich Friedhelm Funkel schämen muss und weswegen ihn man halt vom Hof jagen soll, sondern das kann halt passieren. Da hat er schon wahrscheinlich seinen Anteil dran, aber er ist auch nicht alleine schuld. Der Kader ist halt, sonst hätte man im Winter, wenn der Kader so gut wäre, hätte man im Winter nicht nachlegen müssen und so weiter und so fort. Und die Fortuna kann halt jede Saison absteigen. Das passiert halt. Aber die letzte Saison ist mit dem Aufstieg und auch wie er die Fortuna dann gerettet hat vor dem Abstieg davor, da gibt es ja, also warum sollte man ihm das jetzt irgendwie negativ auslegen oder so?
Ja, mir geht es ja nicht darum, das negativ auszulegen, sondern mehr irgendwie halt zu bewerten, ist er quasi wie hoch bei den größten Fortuna-Trainern aller Zeiten steht er halt oben in der Liste. Weil ich glaube, im Sommer hatte man schon das Gefühl, Funkel ist der Verein. So, also da stand er halt einfach echt über allem und
ja, weil der Verein es ihn halt auch gegeben hat, ne? Durch die Schäfer-Aktion.
Absolut. Absolut. Ja. Und ich habe aber halt auch einfach so ein bisschen einfach gegeben, natürlich dadurch, dass er einfach eben diese riesige Saison gespielt hat. Ne? Eben plus dazu vorher die Fortuna vom Abstieg in die dritte Liga gerettet hat, dann mit der Fortuna aufgestiegen ist und so weiter und so fort. Ja. So, ne? Und also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwas Negatives jetzt deswegen an Funkel hängen bleibt, aber man hatte einfach jetzt bis zum Sommer das Gefühl, Funkel macht keine Fehler und egal, was man denkt und wie wie komisch einem die Maßnahmen von Funkel manchmal vorkommen, so letztendlich hat
die Funkel
immer mit allem Recht behalten, immer so, und das war jetzt einfach in der Hinrunde das erste Mal eben nicht der Fall.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt davon, dass es nur bei diesem Transparent im Stadion geblieben ist, weil ich finde, diesem Trainer hat dieser Verein so viel zu verdanken. Also was einfach in den letzten Jahren durch die konstante Arbeit von Friedhelm Funkel passiert ist, das kann man gar nicht groß hoch genug hängen. Und ich meine, dass ich irgendwie hier auf neutralem Grund in Anführungszeichen oder im Exil, ne, auf großartige Spiele von Fortuna Düsseldorf angesprochen werde. Wie oft ist mir das bitte passiert? Ja. Also ich meine, ich habe auch jahrelang in Münster gelebt und das ist da ist es mir auch nicht passiert. Und jetzt in den 5 Jahren Berlin und dann plötzlich, ey, was macht denn eure Fortuna da? Ja. Also bitte, allein dafür bin ich Funkel für immer dankbar und fordere deshalb halt auch, dass in diesem 125 Jahre Fortuna Düsseldorf Heft ein 9er Puzzle-Sticker von König Friedhelm bitte reinkommt. Ja.
Völlig zu Recht.
Ja. Zu Recht. Gut. Ja. Spiel 1 nach Friedhelm.
Spiel 1 nach Friedhelm, ja.
Wo habt ihr denn das Spiel geschaut?
Ja, ich war im Stadion und hatte gehofft und hatte mich erinnert an das Spiel 1 von Friedhelm. Da war ich auch im Stadion und hatte jetzt gedacht, ach, heute spielen wir Sekt oder Selters und dann die Aufstellung war ja schon mal so ein bisschen offensiver. Also ich war im Stadion, aber wir können gleich zur Aufstellung kommen, wenn ihr gesagt habt, wo ihr geguckt habt. Oder ging das überhaupt in Südamerika gut?
Nee, also wir, ich kann jetzt auch für uns beide sprechen, da wir beide hier auch am selben Ort waren. Wir haben es halt leider nicht geschafft, das Spiel zu schauen. Also es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig irgendwie und bin auch mal gespannt, wie mir das in den nächsten Wochen gelingen wird, ob die Fünfer vielleicht irgendwie mal auch live zu verfolgen, aber gegen Frankfurt hat es leider überhaupt nicht geklappt.
Ja, Tim und ich, wir haben uns ja die Klinke in die Hand gegeben in Berlin. Er fuhr nach Düsseldorf, ich fuhr nach Berlin. Wir haben dann in der Casa Tim genächtigt und dann in Berlin bei dem wackeligen Sky Go das Spiel verfolgen. Ja,
ja, und dann die Aufstellung habt ihr alle zur Kenntnis genommen und eure ersten Eindrücke?
Also mir war anfangs nicht klar, dass es eine Dreierkette wird. Ich habe gedacht, also okay, was macht der eigentlich anders als Funkel? So, das, er hat schon was anderes gemacht da vorne rum, aber dann wurde es klarer, dass da eine größere Umstellung hintersteckt.
Ja, also ich muss auch sagen, dass mich da auch einige Sachen sehr überrascht haben. Also irgendwie, wie eben schon angesprochen, Suttner auf die linke Innenverteidigerposition zu ziehen, Tommy irgendwie als linken Wimbeck, irgendwie, das ist, also auf die Idee wäre ich halt auch nicht unbedingt gekommen. Aber generell erstmal Stöger und Berisha aufzustellen, finde ich erstmal ganz gut. Aber ich war trotzdem auf jeden Fall sehr überrascht, dass Berisha von Anfang an gespielt hat. Wie war das bei euch?
Ja, also ich habe mir so gedacht, der muss ja ordentlich Eindruck gemacht haben bei seinem ersten Training oder die anderen dann doch nicht so einen großen Eindruck, wie es
wenig Eindruck.
Uwe Rösler immer in seinen ersten Interviews beteuert hat. Ich war auch mega überrascht, dass er direkt gespielt hat, aber nachdem man dem Jungen dann seine, was war das, 77 Minuten oder ich weiß nicht, wie lange er gespielt hat, zugeguckt hat, durchaus guter Einstand. Ja.
Echt? Ja, quasi fast mit einer Torvorlage eingestiegen.
Mhm. Ja. Also ich muss halt sagen, dass ich finde, erstmal kann man über diese Variante Apomar hat noch gespielt, das ist aber ja, so ein klassischer Move als neuer Trainer, schmeißt man halt einen rein, der lange, der immer mal was gezeigt hat, aber vielleicht nicht die Situation hatte. Aber diese Sache mit dem Innenverteidiger, also Linksverteidiger als Innenverteidiger, das fand ich schon interessant. Und überspitzt kann man halt sagen, und vielleicht auch ein bisschen negativ, ja, fantastisch, da hat man halt noch einen weiteren Spieler, der sinnlos Flanken schlagen kann. Also, weil Suttner hat auch drei Flanken geschlagen, Erik Tommy auf der gleichen Seite fünf Flanken geschlagen, Matthias Zimmermann als Äquivalent zu Tommy sechs. Also irgendwie scheint da ja, das ist eine interessante Variante, wie man das auch verschiebt. Also weil Tommy ja irgendwie nicht so richtigen Linksverteidiger gibt und Suttner das mit abdecken muss. Aber erstmal gibt es halt weitere, nach vorne zumindest, weitere Flankennasen da rumlaufen, die den Ball nach vorne dreschen.
Herr, wie hat das denn überhaupt generell mit dem Ballvortrag geklappt? Das wäre jetzt eigentlich mal so meine erste Frage an euch, die das Spiel gesehen haben. Hat denn dieser Move, irgendwie Stöger und Berisha aufzustellen, dazu geführt, dass man halt irgendwie mal wirklich einigermaßen gepflegt nach vorne gespielt hat und irgendwie auch mal in andere Zonen gekommen ist, als halt nur in diesen Halbfeldflankenbereich, sondern halt irgendwie vielleicht irgendwie mal auch in die Zone vor dem Strafraum und da mal irgendwie auch mal vielleicht mal mit dem Gesicht zum Tor sogar den Ball gehabt hat.
Also was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit speziell ist, dass es dem Spiel mittlerweile schon wieder gut tut, wenn Kevin Stöger auf dem Platz steht, weil er das Spiel auch mal verlagert und in die Breite ziehen kann. Und das macht mir sehr viel Hoffnung auf die nächsten Wochen. Aber in wirklicher Abschlusssituation ist man wieder höchst selten gekommen. Also ich glaube, der Expected Goals Wert, der spricht Bände, der liegt bei 0,25 für Fortuna.
Das ist der niedrigste Wert von allen. Aber was man gesehen hat, ist, und ich finde, wir haben jetzt über Bestöger und Berisha gespielt, aber ich finde, der eigentliche stille Held dieses Mittelfelds ist tatsächlich Alfredo Morales, der, ich habe es mir mal geschrieben, ich glaube, 6-7 Kopfballduelle gewonnen hat. Und dieses Mittelfeld, dieses Zentrum hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Fortuna gehört. Das hat auch Frankfurt, muss man sagen, so wie es wir ein bisschen prognostiziert hatten, haben der Fortuna den Ball überlassen und die Fortuna hat das Mittelfeld sehr gut bespielt. Also sowohl mit dem Ball haben die ihn zumindest in eigener Reihen gehalten, als auch dann im Zweikampf war dieses zentrale Mittelfeld echt sehr sattelfest, im Gegensatz zu den Außen. Also Kostic hat man auch in der sehr guten ersten Halbzeit der Fortuna nicht wirklich in den Griff bekommen. Da gab es ein paar Situationen, wo der gefährlich durch war und es dann durchaus brenzlig wurde im Fortuna-Strafraum.
Gut, aber das ist halt auch einfach Philipp Kostic, der momentan halt einfach mit einer der besten Spieler der Bundesliga ist.
Ja, ich würde aber sagen, also wenn wir nachher über Lautern Spiel kommen, ganz nur Kostic war es, glaube ich, nicht, sondern da liegt auch ein systemisches Problem drin. Aber das war halt ein Spiel, wo man gedacht hat, krass, die Fortuna ist halt wirklich gut, kann hier bis zu einem gewissen Punkt das Spiel bestimmen, aber trotzdem, wie Tim es sagte, also Torchancen und nach vorne Tore, Chancen kreieren. Es gab nur einen, es gibt immer so eine Statistik, diesen Namen vergessen, Pässe in den letzten 20 Yards oder so vor dem gegnerischen Tor hat die Fortuna einen einzigen Pass gespielt. Also in dieser gefährlichen Zone, wo es halt dann darum geht, ne, da ist sie wieder halt gar nicht reingekommen. Also da hat, klar, also ich will nicht sagen, das hat Uwe Rösler nicht hingekommen, der war gerade mal 2 Tage Trainer so, aber das war natürlich kein Unterschied zu den Spielen vorher.
Aber was extrem auffällig war, und das hat man vielleicht auf dem Fernsehbild nicht so stark gesehen wie im Stadion, ist, dass der Rösler die ganze Zeit an der Rande seiner Coaching-Zone stand und Kontakt zu Spielern, die in der Nähe waren, aufgenommen hat und denen noch gesagt hat, wie er es anders haben will. Also er hat sehr aktiv gecoacht. Das war sehr auffällig für mich und das heißt, er hat da auch das als erweiterte Trainingseinheit fast schon gesehen. Und das ist erstmal sehr positiv.
Und so generell, wenn man es hört, also klar, keine Abschlüsse, aber so generell klang das ja alles eigentlich nach einem ganz guten Auftritt so. Also selbst in der Zusammenfassung kommt am Ende der Moderator, Kommentator zum Schluss, es wäre ein verdienter Sieg gewesen.
Ja, ohne Zweifel. Also weil Frankfurt wirklich schlecht war.
Genau.
Die hatten gar keine Idee außer Kostic.
Ja.
Und die Fortuna eigentlich eben in dem Mittelfeld halt das sehr gut gemacht hat und das gut kontrolliert hat, aber halt nach vorne nicht. Aber am Pomar hat man gesehen, was er halt kann, wie man das immer gesehen hat, aber auch wieder viele nicht so gute Entscheidungen im Tempo. So, wenn er halt da das Tempo hat und auf den Gegner zuläuft, dann macht er halt noch viele Dinger, die nicht clever sind. Dann sieht er den Mitspieler nicht. Also gegen Kaiserslautern war das komplett anders, aber jetzt mal, wenn man auf die erste Liga schaut, war das zum Teil sehr frustrierend. Also man sah immer, boah, der kann der dem Mannschaft was geben und dann ist es aber nie, ist sehr, sehr schnell geplatzt. Aber ja, mit Berisha und Stöger, das kann schon was werden.
Ja, und vor allem, man muss halt auch einfach sehen, okay, der Freistoß, der dann am Ende reinfällt, über den brauchen wir auch gar nicht lange reden, das ist natürlich da ganz unglücklich abgefälscht, so, dass er überhaupt ins Tor geht, aber ja, also davor, das war ja eine wirklich Zentimeterentscheidung und im Stadion konnte man das natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob da Ampoma abseits steht und ein sehr schöner Ball auch von Berisha. Ja, und dann steht es halt 2-0 und das wäre auch irgendwie in der zweiten Halbzeit hat Fortuna halt einfach nochmal mehr probiert mit ihren bisher noch spielerisch begrenzten Mitteln, würde ich sagen, aber man hat gesehen, irgendwie, da die wollten halt mehr mit Seitenwechsel die Mannschaft auseinanderziehen, die Abwehr auseinanderziehen und haben halt mehr agiert als reagiert, wo ich halt dann sage, irgendwie, hey, das wäre schon ein verdienter Sieg gewesen, aber es war jetzt noch nicht so, dass man sagt, das ist eine andere Mannschaft. Natürlich nicht. Wie soll das sein nach zwei Tagen?
Hm. Wie hat es denn eigentlich gegen den Ball funktioniert? Also wie eben schon auch so ein bisschen angesprochen, so wenn ich mir dann einfach so die Formationen anschaue, dann wäre halt mein erstes großes Bedenken halt, was ist denn mit der linken Abwehrseite? Die war ja sowieso eigentlich schon die ganze Hinrunde immer so ein bisschen das Sorgenkind, mal weniger, mal stärker. Und da jetzt mit dem Pärchen Suttner auf der linken Innenverteidigerposition, Tommy als Wingback und dann halt irgendwie noch, ich glaube, war es dann Berisha, der halt die linke Acht gespielt hat?
Mhm. Ja.
Puh, das, also einfach dann irgendwie als direkt neu reingeschmissener Spieler hätte ich zumindest erstmal so ein bisschen Bedenken, wie gut das halt funktioniert. Natürlich ganz gut, dass dann auf der Seite nicht Philipp Kostic angegriffen hat, sondern er möge es mir verzeihen,
Timothy Chandler.
Natürlich sein, ja. Nur Timothy Chandler, der einfach gerade nicht dieselbe Klasse besitzt und vielleicht dann auch noch. Danny Da Costa ist natürlich auch ein guter Ex-Verteidiger, aber die haben eben, glaube ich, nicht diese krasse offensive Durchschlagskraft, die Kostic hat. Wie hat das denn funktioniert? Haben die ihre Seite zugebracht?
Na, ich würd halt dir da beipflichten, dass ich Bedenken habe, wenn da mal ein Kracher gegen die steht. Klar, das muss ich noch finden.
Oder halt ein durchschnittlicher Drittligastürmer von Kaiserslautern.
Okay, dazu
also kommen wir gleich. Da hat man schon gesehen. Was passieren kann.
So. aber man muss doch trotzdem auch sagen, dass Frankfurt nicht so schlecht drauf ist gerade. Ich meine, also.
Ja, aber nee, ich würde diese Spiele, also, die gespielt haben, da haben die ja das Spiel gegen Hoffenheim, da war Hoffenheim sehr schlecht. Und gegen Leipzig, also diese Siege, die sie jetzt hatten, bevor die zu Fortuna, das war nicht total souverän. Also das war nicht, dass die Frankfurter jetzt eine gute Phase haben und die Fortuna das gestoppt hat, sondern die Probleme, die man gegen Düsseldorf gesehen hat bei Frankfurt, die hat man, glaube ich, schon da vorher auch gesehen.
Genau, ich würde auch nicht sagen, dass die jetzt eine Siegesserie danach wieder starten. Nee.
Also ich glaube halt, das Problem, und das, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal bei Lautern zu. Also die mehr offensive Kraft, die man hat, die geht auf Kosten der defensiven Stabilität. Mhm. Und das würde ich schon so sehen. Also das ist, ich meine, man kann auch sagen, ja gut, wo war die defensive Stabilität in der Hinrunde und bisher? Die Fortuna hat die meisten Gegentore immer noch. Damit ist es halt auch nicht so weit, aber über die Außen ist man schon anfälliger. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt gegen Wolfsburg da. Ich würde es einfach mal beobachten und gucken, was passiert. Es ist so ein bisschen Teil dieses Paketes, von wegen, ja, wir haben jetzt mit Funkel alles probiert, jetzt lassen wir mal einen neuen Trainer ran. Was soll schief gehen? Sind eher auf dem Abstiegsplatz.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Rösler jetzt immer so spielen lassen wird. Auch der wird flexibel auf die Gegner reagieren.
Ja. Das bleibt ja abzuwarten, aber ja, voll hoffentlich.
Ja. Okay, aber alles in allem würde ich sagen, waren das eher zwei verlorene Punkte, natürlich auch wegen der 93. Minute, aber auch wegen der doch recht starken zweiten Halbzeit mit diesem relativ knappen Abseitstor und am Ende muss man sagen, ja, hätte man auch das Spiel gut gewinnen können und es wäre nicht unverdient gewesen, wie man es immer so schön sagt.
Ich meine, es gab vorher ja noch diese Chance von Paciencia in der 91. Da ahnte man ja schon, dass es eventuell nochmal nach hinten gehen kann. Aber das Gegentor, Alter,
fatal. Ja, also wirklich, das ist richtig, richtig bitter, ne? Also irgendwie, das ist ja irgendwie auch in der Hinrunde schon ein paar Mal passiert, dass man sich aus Standards nicht einfach nur Gegentore gefangen hat, sondern halt so richtig dumme Gegentore irgendwie gefressen hat. Also ich erinnere mich da gerade besonders an ein Tor, das Leverkusen erzählt hat gegen die Fortuna. Aber ja, also halt einfach in so einem Spiel, wo du dann halt irgendwie, das ist ja echt so ein bisschen so das Textbook-Spiel, wie du halt irgendwie in einem Rückrundenabstiegskampf halt das Spiel gewinnst, ne? Du spielst ordentlich, schießt halt ein richtig dreckiges Tor und ja, kriegst es dann aber nicht über die Zeit verteidigt, weil halt einfach deine Abseitsfalle nicht funktioniert in der 93. Minute. Also das ist schon richtig ärgerlich. Also, und auch irgendwie was, wo ich denke, ja, wie viele Mannschaften, die solche Gegentore zu so einem Zeitpunkt am 20. Spieltag fressen, bleiben denn am Ende in der Liga?
Genau, und da möchte ich halt einhaken und weil wir ja dann so das Liga-Thema so ein bisschen verlassen. Und die Frage stellen, Momentum, besitzen Sie es oder verlieren Sie es gerade? Denn das ist das Lieblingswort von Herrn Rösler, müsst ihr mal genau hinhören, das Momentum. Und
war das Momentum jemals da?
Es gibt so Zeiten, da fluppt einfach alles. Dann gibt es eine Durststrecke und dann ist da wieder dieser Zeitpunkt, an dem Sie glauben, jetzt könnte es wieder soweit sein. Dieses schwer greifbare Etwas ist das Momentum. Höhen und Tiefen gehören zum Leben dazu und so ist es wichtig, so ist es richtig schätzen können Sie, Moment, nee, und so richtig schätzen können Sie Höhen auch nur, wenn Sie das Gegenteil kennen. Dafür muss gerade ein Selbstständiger, na okay, jetzt hört's auf, jetzt ist nicht mehr Fußball, aber das Momentum, ja, das ist sein Lieblingswort, müsste mal genau drauf achten. Okay. Auf jeden Fall auch laut Aussage nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, hat die Mannschaft das Momentum jetzt ausgebaut?
Also ich glaub, das Momentum kann man ausbauen auch.
Ja, tatsächlich.
Also wenn die Fortuna jetzt das 1-0 gewonnen hätte und dann dieses Spiel dreht gegen Kaiserslautern, da würde ich sagen, das hätte, glaube ich, psychologisch sehr geholfen. Aber jetzt...
Das hat schon auch psychologisch geholfen, dass die einfach mal 5 Tore schießen.
Ja, das stimmt.
Aber dass die nicht und, gegen Frankfurt verlieren,
und, auch wenn es eigentlich und, eine gefühlte Niederlage ist. Dann kommen wir mal zu dem Spiel gegen Lautern, was ich nur so halb verfolgen konnte. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ich würde ja behaupten, auch vielleicht wäre man mit Funkel auch weitergekommen, aber man hätte dann 3-2 gewonnen, ist mein Tipp.
Ich möchte nur eine Sache sagen, das geht über Lautern auch. Also nicht über Lautern, aber diese Dreierkette und Eihahn, das funktioniert, das ist halt super, ne?
Ja.
Also das gibt halt Eihahn nochmal mehr Möglichkeiten, sich offensiv einzuschalten. Das war gegen Frankfurt schon ein bisschen so und gegen Lautern, da kommen wir jetzt zu. Deshalb bin ich da ein großer Fan von dieser Dreierkette irgendwie, weil man mehr Eihahn-Möglichkeiten auch offensiv hat.
Ja, kommen wir zum Spiel gegen Kaiserslautern. Wer hat's gesehen?
Ich ab Minute 12. Da war ich gerade, sage und schreibe, 4 Minuten wieder in meiner Wohnung, nachdem ich 33 Tage nicht da war. Also das war, ging direkt auf die Couch.
Ach du Jemine, das war mir in der Dramatik überhaupt nicht.
Doch. Ich bin um 18.31 Uhr, hat der Mitbewohner mich reingelassen. Dann habe ich hektisch den Computer unter seinem Bett wieder hergeholt, angemacht. Dann ging das WLAN nicht und dann konnte ich erst, 12. Minute war ich da. Mhm.
Stark. Ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch nur in Auszügen schauen können, weil auch hier das WLAN leider nicht das Beste ist. Aber ich habe auf jeden Fall immer mal wieder Teile gesehen und letztendlich auch fast alle wichtigen Spielsituationen, also sprich Tore wenigstens irgendwie mal gesehen, wenn es irgendwie auch nur über so einen Schnipsel bei Twitter gewesen ist, aber immerhin.
Im Café sitzend.
Genau, im Café sitzend, in dem ich lebe und arbeite.
Ja, ich denke mal, Jan, du hast am meisten gesehen, ne?
Ich habe zu Hause geguckt, ich habe mir, 3-4 Seiten Notizen gemacht, von denen ich ja nur noch einen Teil lesen kann. Ja.
Oh, hey.
Ich habe viel zu notieren.
Ja, also bevor du vielleicht ein bisschen uns an deinen Beobachtungen teilhaben lässt, weil da sollten wir vielleicht nur unsere Ergänzung geben, ist ja schon auf jeden Fall auffällig, dass er hinten in der Dreierkette wieder einen Außenverteidiger auch aufstellt, obwohl Sanka jetzt spielt, ne? Ich glaube, möglicherweise, mal abwarten, werden wir da immer einen Außenverteidiger in dieser Dreierreihe sehen.
Ja, aber vielleicht einen anderen als gegen Kaiserslautern. Um das mal schon mal
einen scharfen Ton
vorwegzunehmen.
Ja, das ist auf jeden Fall, fände ich es auch.
Also, ich habe auf jeden Fall gesehen, der hat einen Elfmeter verursacht.
Ja, also die Fortuna hat ja so viele erstligataugliche Linksverteidiger, da kann man ja ruhig mal einen
bisschen durchwechseln.
Ja, also anders war ja, also Gieselmann spielt für Suttner, Sobotka kommt rein, spielt für Stöger erstmal,
ja.
Barkok für Berisha, der wahrscheinlich einfach Muskelkater hatte. Und ansonsten war es so wie gegen Frankfurt. Und es ging auch ganz gut los.
Sanka, hast du schon
gesagt? Das habe ich nicht gesagt, doch Sanka spielte den zentralen Innenverteidiger. Vielleicht auch deswegen mit den vielen, vielen Zeichen und der Mentalität, weil er eben den zentraleren Posten hatte.
Die Abseitsstellung immer ansagen musste.
Und ja, was soll ich jetzt einfach losreden? Oder?
Ja, ich habe die Tore halt vor allem gesehen.
Also die ersten Minuten, die ersten 10 Minuten waren schon sehr gut. Da muss man aber auch sagen, dass Lautern denen gerade im Mittelfeld ordentlich Platz gegeben hat. Also Morales konnte da eigentlich schalten und walten, der war sehr, sehr auffällig. Ich fand hingegen gegen Frankfurt schon irgendwie gut.
Ja, war
auch. Ich fand auch diese Achterposition, das hat mir gegen Leverkusen mit ihm schon zeitweise ganz gut gefallen, also noch unter Funkel. Das liegt ihm irgendwie und vor allem, wenn er dann halt nicht schnelle Spieler auf dem Fuß hat, direkt, die ihm dann das Leben schwer machen, kann er auch noch den einen oder anderen Pass anbringen. Und dann kommt halt dieses Tor, das ihr auch gesehen habt, ein bisschen glücklich, dass Zimmermann den da irgendwie reinbringt und dann spektakulär, wie Ampomar das dann macht und den mitnimmt.
Aber auch geiler Pass von Hennings auf Zimmermann, muss man sagen.
Ja.
Also auch da die Vorbereitung, zumindest auf Zimmermann raus, war auch so gewollt.
Und auch richtig stark, wie die Fortuna es halt vorher irgendwie auch erstmal hinbekommt, diese ganze rechte Angriffsseite irgendwie zu öffnen. Also da hat auf jeden Fall mein Internet auch mal kurz gestreikt. Das konnte ich dann hinterher nur noch so ein bisschen im Pixelsalat irgendwie in der Wiederholung mir nochmal anschauen und dann nicht genau erkennen, wer da eigentlich gerade was gemacht hat. Aber dass man irgendwie einfach mal so eine rechte Seite so frei bekommt und das hat man natürlich irgendwie auch nicht häufig so gesehen in dieser Saison bisher.
Ja, man ist
bestimmt auch ein bisschen an einem vielleicht nicht ganz so starken Gegner, aber
die konnten diesen Freiraum im Mittelfeld nutzen, halt die Seiten zu verlagern. Und was auch noch ungewöhnlich war, da bin ich ja fast vor Glück zusammengebrochen, dass diese Läufe an die Grundlinie, wo Erik Tommy quasi nicht anders kann, als den zurückzulegen, das hat dann nicht geklappt, aber er kann halt nicht sinnlos draufpöllen oder halt eine Quatschflanke schlagen, sondern das hat auch tatsächlich in diesen ersten 10 Minuten bis zu dem Tor, das war vollkommen verdient, dieses 1-0, und danach sind sie sensationell zusammengebrochen. Das muss man halt für diese erste Halbzeit auch sagen. Ja,
ab da habe ich dann geschaut.
Ja, also ich meine, das 1-1 ist ja, das brauchen wir jetzt gar nicht, sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Das ist ja weiß man gar nicht, wer da den größeren Fehler macht, ne?
Ja, also Hennings verliert den Ball, dann geht es relativ schnell nach vorne. Das hat dann auch Kaiserslautern immer wieder gezeigt, dass sie gut umschalten können.
Ja, aber das muss man verteidigen können, was dann kommt.
Ja, klar. Also Gießmann, der läuft da einfach an ihm vorbei.
Ja.
Der läuft einfach an ihm vorbei.
Schnell. Und dann steht aber auch dieser Kühlwetter total frei.
Ja, ne? Weil Eihan nicht mitzieht.
Ja, also
Zanka muss halt quasi bei... Da sind also einige
sehr, sehr... Das Tor gefallen ist, ja. Also da ist mir auch wirklich schwarz vor Augen geworden. Also gerade irgendwie auch, also wie viele Fehler auf einmal da irgendwie zusammenkommen. wo man sich irgendwie fragt, wie kann das
denn? Ach, der Ajax zieht ja zwei Minuten mit.
Ja. Halt auch einfach irgendwie 10 Sekunden, nachdem du 1-0 in Führung gegangen bist, Stichwort Momentum, sich so einen halt wieder einschenken zu lassen. Also da, im Grunde war mir in dem Augenblick auf jeden Fall völlig klar, ja, okay, die Fortuna wird heute auf jeden Fall nichts reißen und wird auf jeden Fall auch ausscheiden. Ich
werde Momentum ist ja nur der Zeitpunkt, an dem sie glauben, jetzt könnte es wieder soweit sein, nach der Durststrecke.
Ist das so? Mhm.
Ja.
Ist das auch dann so definiert?
Nein.
Es gibt ja verschiedene Arten von Momentum. Also, es gibt ja auch eins im Spiel selber.
Aber auf jeden Fall, dann hast du recht, Jan, muss man wirklich sagen, das 2:1 dieser Elfmeter, da ist natürlich Gieselmanns Ding.
Ja, aber auch vorher schon. Also Kaiserslautern hat dann halt das geschafft, was sie vorher nicht geschafft haben, das Mittelfeld dicht zu machen. Und hinten war die Fortuna halt sehr, sehr anfällig. Also in diesen Räumen hinter den Achtern und dann über die Außen, da hat Kaiserslautern immer wieder gefährlich angreifen können mit ihrem schnellen Umschaltspiel. Und das ist dann halt einmal richtig nach hinten losgegangen, was Gieselmann sich dabei gedacht hat, den umzuwämsen da.
Ja, echt.
Also Hennings und Ampomar zu diesem Zeitpunkt, also Ampomar, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, war der unglaublich auffällig, weil er eben auch diesen Raum hatte, hat viele sehr gute Sachen gemacht. Danach war der halt eigentlich nicht mehr auf dem Platz. Mhm. Völlig abgemeldet. Und das 2:1, ja, war halt dumm, aber halt auch nicht unverdient für Lautern zu dem Zeitpunkt.
Und eben auch das, was du gerade gesagt hast, dass Lautern dann Räume hinter den Achtern gefunden hat, das hat ja Fortuna andersrum nicht geschafft. Ne, die haben ja überhaupt keine Räume gehabt, also die konnten ja nicht mal einen Pass anbringen, der irgendwo am hinteren Mittelkreis hätte landen sollen oder so, weil die auch, also ich weiß nicht, ob es wirklich dann auch Bewegungslosigkeit oder Angststarre war oder so, aber es gab ja so wenig Bewegung, dass es auch einfach keine Anspielstationen gab. Und die haben es ja überhaupt nicht geschafft, da irgendwie einen Spielaufbau richtig hinzukriegen. Ja,
es gab keine Anspielstation und dann haben sie sich überlegt, so, wenn ich jetzt keine Anspielstation habe, dann schieße ich den Typen, der vor mir steht, den Ball halt gegen das Bein.
Genau.
Es gab mehrmals, wo die einfach sinnlos den Gegenspieler anschießen.
Ja.
Und ich denke, ja, was soll das?
Ja, gut, aber in der zweiten Halbzeit, ich habe, wie gesagt, immer nur die Tore so richtig mitbekommen, kamen die da mit einer ganz anderen Körpersprache dann auch raus?
Oh ja, und die kam natürlich auch mit jemand anderem mal endlich raus.
Ja, weil sonst würde ich halt sagen, kann das natürlich auch viel daran liegen, dass halt dieses 1:1 so schnell fällt und die halt auch wissen, irgendwie, da ist jetzt gerade, nee, vorher, mit dass nichts mehr klappt. Weil, also du musst dir halt überlegen, ja, die führen bis zur 93. Minute gegen Frankfurt und denken, boah, jetzt ist hier ein neuer Trainer, jetzt ist hier irgendwie Aufbruchsstimmung. Dann kommt da dieses 1:1. Dann gehen die in Kaiserslautern in Führung, kriegen 10 Sekunden später das 1:1. Dann kriegen die auch noch das 2:1. Also irgendwie kann das ja auch im Kopf halt so eine Blockade sein. So. Und dann scheint ja in der Pause der Rösler die richtigen Worte gefunden zu haben, wenn die anders aus der Pause kamen und nicht erst nach dem 2:2 dann aufgedreht haben. Also wie gesagt, ich habe nur immer so bei den Toren das mitbekommen. Aber wenn die anders aus der Pause kamen, dann scheint er ja da richtig auf die eingewirkt zu haben. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Also ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Ich meine, es sind nur 4 Minuten, bis dieses 2:2 fällt. Mhm. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, für mich war das Tor halt so, boah, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Nichts.
Okay.
Also ich fand das nicht, dass es jetzt irgendwie, dass die Fortuna, das heißt aus dem Nichts, aber ich fand nicht, dass die Fortuna rauskam und sofort den Drive angezogen hat.
Ja, war ja auch nur eine Frage, ich habe es ja nicht gesehen.
Genau, aber ich fand dieses 2:2 spielt ihnen dann halt in die Karten. Das ist meine Interpretation, das kann auch anders sein. Aber natürlich diese Wechsel mit Stöger und Ofori, die waren Gold wert.
Ja. Also
ich glaube, der Stöger-Wechsel, wenn Kevin Stöger fit ist, ist natürlich, spielt das
sowieso auch gemacht, immer, meinst ne? du?
Ja, hätte halt jeder gemacht, dann hätte halt auch Friedhelm Funkel aufgestellt.
Also die Vorarbeit zum 2:2 ist ja auch grandios.
Ja.
Ja, aber einfach generell, also nicht, wenn Kevin Stöger auf dem Platz steht, ist die Fortuna halt einfach eine ganz andere Mannschaft. Also um jetzt nur mal irgendwie einen Punkt rauszugreifen, weil es einfach dann diese Seitenverlagerungen gibt, die halt einfach das Feld halt öffnen können. Das gab es in der letzten Saison in der Rückrunde halt irgendwie in jedem Spiel hat dann Stöger da immer ganz geduldig aufgebaut und dann irgendwann seinen Diagonalball geschlagen und dann ging es halt los. Ja. Also das, wie gesagt, wirklich nur, um mal irgendwie einen Punkt rauszugreifen. Ja, und ich meine, dazu halt irgendwie Ofori, das ist ja irgendwie auch jemand, ich glaube, da würde jetzt wahrscheinlich gerade Moritz noch gerne was dazu sagen, weil er ihn ja sehr schätzt.
Ja, also...
Aber ist ja auch jemand, wo wir wahrscheinlich auch alle sagen, klar, wenn das so ist, dass man den halt aufstellen kann, Stichwort irgendwie die defensive Verantwortung und so weiter, so, dann sehen wir den ja wahrscheinlich alle sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er jetzt halt auch gegen Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit gespielt hat.
Also jetzt nochmal zu kurz, ich habe mich ja schon gefreut, dass der auch im Kader war. Das war ja auch in der letzten Zeit, war er dann doch mal auch mal im Kader. Aber muss auch einfach sehen, der hat jetzt in 3 Spielen, die er für die zweite gemacht hat, 2 Tore geschossen. Hat sich dann leider eine Tätigkeit geleistet und ist jetzt für 3 Spiele gesperrt, kann also nächstes Spielen nicht mitspielen. Aber ich finde das schon, was der für eine Ballbehauptung hat und dann nicht immer, aber oft auch den richtigen Pass spielt und so, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und ich werde ihn weiterhin vehement fordern. Wahrscheinlich kann er nicht gut nach hinten arbeiten oder so. Aber eine große Bereicherung. Es gab natürlich dann auch irgendwie Räume, die der dann sehr gut ausgenutzt hat. Aber der macht halt auch mit Ball einfach mal viele Meter und so. Und verliert ihn nicht.
Und der ist halt einfach auch zu verschiedenen Dingen in der Lage, wie halt, der hat halt einfach einen ganz guten Abschluss. Der kann auch richtig starke Pässe spielen. Ich weiß nicht, es gab irgendwie einen richtig starken Schnittstellenpass, wo er bestimmt mal hier, wenn man nochmal diesen netten Packing-Wert irgendwie auspacken will, das macht man ja mittlerweile nicht mehr, aber da hat er bestimmt 6-7 Leute mindestens überspielt. Aus der Lauterner Verteidigung einmal von der linken Seite diagonal in den Strafraum rein und es gab halt sofort einen Abschluss, ich glaube von Hennings, wo ich auch wirklich mal sehr überrascht hingeschaut habe, was der eigentlich alles so kann. Ja, und er kann halt einfach immer jemanden ausspielen, so, und all diese Sachen vereint halt eigentlich im Düsseldorfer Kader halt niemand sonst. Und dass halt jemand wie Ofori von Funkel eben nicht benutzt wurde, einfach, also nicht mal irgendwie auch gebracht wurde.
Mal reingeworfen, so.
Reingeworfen wurde in Situationen, wo halt klar war, okay, das Spiel ist eigentlich verloren und wir kommen nicht nach vorne. So, und davon gab es in der Hinrunde richtig viele Spiele. So, und das finde ich schon einfach auch ein bisschen schade.
Ich finde, man sieht so wie Ofori und Ampomar auch ein bisschen, aber Ofori gegen Lautern war das sehr stark, so die eigenen Fortuna-Sehgewohnheiten verändert. Weil er bekommt den Ball und also mir ist ein paar, zweimal, dreimal aufgefallen, ich selber schaue dann quasi schon, wo ich glaube, dass er den Ball hinspielen wird, weil das halt immer passiert, also quasi nochmal zurück auf den Sechser oder halt hintenrum, was auch nicht immer, oder halt irgendwie, ne, muss ja auch nicht immer schlecht sein, kann ja auch sein, dass man kurz nach hinten spielt und dann wieder nach vorne zu spielen. Aber Ofori macht dann Dinge, mit denen man dann nicht rechnet. Also man denkt, der Pass kommt dann wieder zurück, aber dann dreht er sich auf einmal und ist am Gegner vorbei. Und das ist schon, also wie ihr das schon gesagt habt, klar, ich würde das gegen Lautern nicht überbewerten. Da war viel Platz und die Lauterer Spieler sind halt einfach langsamer als die in der ersten Liga und so weiter. Aber puh, ich würde da jetzt ungern irgendwelche Haare in der Suppe suchen, weil das war schon
stark. Also, hat er nicht auch das? Entschuldigung. Hat er nicht auch das?
Ja. Ich habe das Spiel nicht gesehen, von daher kannst du nachfragen.
Also, hat er nicht auch quasi den zweiten Assist gegeben zu dem Ding, was Gieselmann dann von links da dem Moment Zimmermann aufgelegt hat? War das Gieselmann auf Zimmermann? Wo die Flanke von links von der Grundlinie quasi reinkommt?
Ja, ich glaube,
da gab es halt auch einen sehr guten Pass von Ofori, Innenlauf von Gieselmann und so.
Naja, du meinst das.
Klasse.
Du meinst das, also das Zimmermann-Tor ist ein Ampomar-Flank.
Nee, dann meine ich.
Du meinst das 5-2.
Das kann sein, Stöger dann.
Ja, ich bin mir jetzt unsicher, ob das Ofori oder Ampomar war, aber ich glaube, es kann gut sein. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Pass und ich habe dann nur gedacht, okay, da kann selbst Gieselmann keine Scheiße mehr bauen. weil der so schön in Position gebracht worden ist. Aber bei dem Tor von, bei dem 3-2, dann dem Tor von Zimmermann, ist es auch vorher schöne Kombi von Ofori, Stöger und Hennings, die dann den Ball auf Ampomar bringt und der dann halt flankt und wirklich toll Zimmermann. Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob der dem nicht ein bisschen über den Schlappen gerutscht ist, aber das wollen wir jetzt mal nicht ausdiskutieren.
Einfach nein.
Nein, nein, das wollte ja so. Nein. Dann wirklich, also das 3-2 und das war, danach lief es nur noch durch quasi.
Ja.
Auch wirklich lange her, ne, dass man mal irgendwie ein Fortuna-Spiel relativ ruhig verfolgt hat, so in den letzten 20 Minuten. Also das ist bei mir sehr lange her. Ja. Gab es diese Saison auf jeden Fall noch nicht.
Diese Saison?
Also sehr, sehr angenehm.
Naja,
in der Saison gab es das durchaus.
Ja, durchaus ruhig, weil man wusste, das Spiel ist gelaufen in die falsche Richtung. Ne?
Ja, das stimmt. Aber das ist dann ja eher so ein trauriges ruhig.
Naja, also vielleicht gucken wir jetzt dann mal voraus, wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, wer da in der zweiten Halbzeit uns alles überzeugt hat. Hören wir uns mal an, was da am Samstag auf uns zukommt. Und dann können wir ja mal überlegen, wen wir denn so erwarten in der Startaufstellung.
Also auch hier würde ich jetzt, glaube ich, gerne noch mal ganz kurz einschreiten und noch mal kurz nachfragen, ob ihr euch denn erinnern könnt, wann die Fortuna das letzte Mal im Pokalviertelfinale stand. Weil das ist jetzt hier, glaube ich, ein bisschen unter dem Gesamtblick aufs große Ganze so ein bisschen untergegangen. Aber das ist schon auch irgendwie, das ist doch schon echt was man jetzt mal erreicht hat. Auch wenn man wirklich fairerweise sagen muss, dass die Gegner, die man bisher aus dem Wettbewerb genommen hat, nicht die namhaftesten waren, aber man muss ja manchmal auch ein bisschen Glück haben. Und
Lou, darf ich antworten? Kurz und knapp.
Sehr gern.
Es war natürlich in der Saison 96, 97, wo ein Halbfinale am KSC gescheitert ist. Und das hatten wir im letzten Podcast.
Zwei Tore von Thomas Hessler. Nicht, aber es ging auch darum, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich weiß nämlich sogar noch, wo ich das Spiel geschaut habe.
Ach, Tatsache? Wow. Ja, das erzählen wir.
Ja, es ist jetzt nicht so spannend. Das war
zu Hause.
Zu Hause mit.
Nee, aber es war, wie sich das halt in dem Alter gehört hat, natürlich noch mit meinem Vater zusammen bei einem Kumpel von meinem Vater zu Hause. Und ja, ich glaube, für mich war das damals alles schon sehr aufregend. Ich glaube, für meinen Vater war das damals nicht ganz so aufregend. Der hat ja irgendwie, ich glaube, der war sogar im Stadion 15 Jahre vorher, als Fortuna irgendwann mal den Pokal geholt hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ja, jetzt wie lange her? 25 Jahre. Nur, nee, sorry, ich wollte das jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen.
Ich könnte kurz einwerfen, dass Karlsruhe gerade 0-0 gegen Saarbrücken in Verlängerung ist. Also wenn die weiterkommen, wäre Karlsruhe sogar noch möglich.
Ja. Oh ja, doch, sowas, so ein Heimspiel sowas gegen Karlsruhe könnte ich mir gut vorstellen.
Könntest du dir vorstellen, ja. Ich auch. Ja, wo wir jetzt gerade noch bei Trivia und Geschichte sind, muss ich leider auch noch einen anbringen. Das sind mir nämlich auf meiner Recherche bei so, YouTube.
Ich möchte übrigens noch kurz einwerfen, weil ich gerade gedacht habe, wir hätten letzte Woche was Falsches behauptet. Nicht zwei Tore von Thomas Hessler. Wir haben letzte Woche den Sergej Kirjakov angesprochen, der hat das 1-0 gemacht. Gut, nichts Falsches behauptet. Alles
okay,
gut.
Okay. So, jetzt musste ich. Und zwar gab es am 24.11.67 auch die Begegnung 76, Entschuldigung, 76. Auch die Begegnung Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Und weil es ja schon darüber gesprochen wurde, das erste Spiel von Funkel, wird es das letzte sein und so. Also irgendwie gibt es da ja was mit Kaiserslautern. Und zwar war das ein historisches Spiel, wurde am Ende 2-0 für Fortuna Düsseldorf gewertet.
Das klingt,
weil das ist der erste Spielabbruch in der Geschichte der Bundesliga war. Beim Stand von 1-0 ist das Lauterer Publikum auf dem Betzenberg so aufgebracht, dass sie anfangen mit kleinen Schnapsfläschlein auf die Spieler zu schmeißen. woraufhin dann der Schiedsrichter nach irgendwie ein paar Minuten dann das Spiel unterbricht Es kommt dann noch zu einem Platzsturm, dass die, den die Polizei aber ohne Verhaftungen irgendwie auflösen kann und so. Und das Spiel wurde dann wegen der Führung für Düsseldorf 2-0 gewertet. Dazu gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, was ich halt gefunden habe. Und das
sollten wir vielleicht mal verlinken.
Ja, genau. Den Link stellen wir rein.
Das ist toll. Das ist großartig. Ja, an der Stelle kann man ja vielleicht auch nochmal schöne Grüße an den DFB senden. Vielleicht könnte man sich das ja in Zukunft auch mal überlegen für den Fall, dass Spieler auf dem Platz rassistisch beleidigt werden. Ist ja irgendwie auch gestern wieder vorgekommen. Nur so als kleine Anregung für die Zukunft.
Stimmt. Ja, könnte man machen.
Gut, ja, aber wir wissen ja jetzt auch zum Glück, dass Afrika
ist ein super Kontinent und ein Top-Kontinent, haben wir jetzt gelernt auch.
Und Clemens, the man, 10 years.
Ja. Das ist alles nicht so gemeint. Das ist ein Mega-Kontinent. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es ist ganz toll.
Er hat da ja auch mit den Menschen gesprochen.
Naja. Auf seiner 3-monatigen Afrika-Reise jetzt.
Genau. Ja gut, sollen wir mal zum Wolfsburg-Spiel kommen, bevor wir uns hier jetzt noch weiter verlieren. Jetzt am Samstag geht es gegen den VfL Wolfsburg, die so ein bisschen angeschlagen zur Fortuna kommen. Man ist eigentlich richtig gut in die Saison gekommen, hat erst am 30. Oktober das erste Mal ein Pflichtspiel verloren, war zu dem Zeitpunkt irgendwie noch richtig gut oben mit dabei, wie man sich vorstellen kann. Es wurde so ein bisschen schon über die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren, gesprochen und man hat dann zu Hause 1-6 gegen Leipzig verloren und seitdem geht es so ein bisschen dahin mit der Saison. Man dümpelt jetzt halt irgendwie im Mittelfeld rum und es ist irgendwie so richtig keine richtige Weiterentwicklung mehr irgendwie zu sehen, was am Anfang irgendwie noch kurz ganz anders aussah. Aber dieser Fußball, was vor allem ein sehr, sehr starker Umschaltfußball unter dem neuen Trainer Glasner ist, ja, stagniert halt irgendwie so richtig. Und man steht jetzt im Augenblick bei eine Bilanz von 7 Siegen, 6 Unentschieden und 7 Niederlagen und kommt irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Seit der Winterpause hat man auch die ersten beiden Spiele gegen Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld mit Köln und Hertha verloren und jetzt am Wochenende auch nicht wirklich überzeugend 4-2 gegen Paderborn gewonnen. Und das, nachdem Paderborn in der 30. Minute mit einem Mann weniger auf dem Feld war. Also von daher, so richtig überzeugend sind die Wolfsburger in den letzten Monaten nicht besonders und irgendwie gerade in den letzten Tagen halt irgendwie auch nicht. Und ja, das kann natürlich dann irgendwie auch schon was sein, was die Fortuna attackieren kann, gerade diesen Umschaltfußball, weil das ist ja, ich meine, die Fortuna wird wahrscheinlich auch nicht den Ball haben wollen. Und die Wolfsburger spielen zu Hause und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es da halt lange unentschieden steht, dass die schon ein bisschen nervöser agieren werden. Man spielt eigentlich meistens im 4-3-3 eigentlich jedes Spiel. Es ist da ziemlich konstant mit Castells hinten im Tor, der schon auch eine absolute Bank ist. Auf links Roussillon, der nicht ganz so stark ist wie letzte Saison, wo er vielleicht einer der allerstärksten Linksverteidiger der ganzen Bundesliga war, aber halt trotzdem auch eine richtig ordentliche Saison spielt. Auf den beiden Innenverteidigerpositionen hat man immer so ein bisschen gewechselt, mal Brooks, mal Knoche, mal Tisserand und jetzt gegen Paderborn hatte zum ersten Mal Pongracic gespielt, ein Neuzugang, den man erst kurz vorher geholt hat. Also da kann man auch nicht so richtig voraussehen, wie Glasner da aufstellen wird. Und auf rechts hat sich jetzt in den letzten Spielen Babu festgespielt. Auch wenn da jetzt wieder im Paderborn-Spiel gewechselt wurde und Willian gespielt hat, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das gegen Düsseldorf wieder anders sein wird, weil Glasner wahrscheinlich Willian, der die defensivere Variante ist, bestimmt aufgestellt hat, um halt gegen diese starken Paderborner Konter irgendwie besser dastehen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt im Heimspiel gegen Düsseldorf da wieder im Babu spielen wird. ja, dann das absolute Herzstück des Wolfsburger Spiels ist das Mittelfeld mit Gilavogi auf der 6 und Schlager und Arnold auf der 8. Also ein richtiger Block. Die drei sind absolut gesetzt, die spielen immer. Und es ist auf jeden Fall auch wirklich ein ziemlich starkes Mittelfeld. Wenn man das mal so im Vergleich mit anderen Mannschaften in der Bundesliga beurteilt, würde ich sagen. Und vorne ist wohl Wout Weghorst wieder fit, der war jetzt irgendwie angeschlagen, konnte nicht spielen, aber der soll am Samstag wieder spielen können. Auch da kann man sich ja schon mal wieder so leicht an den Kopf greifen. Der hat bisher gegen Fortuna immer ziemlich stark gespielt. Muss man schon ein bisschen Sorge haben. Und ja, vielleicht wird er aber auch erst eingewechselt, das ist noch nicht so ganz klar. Und über die Außen werden dann wahrscheinlich Steffen und Brekalo kommen. Oder vielleicht auch Daniel Ginczek, der auch auf Außen spielen kann, der jetzt gerade auch 2 Tore gemacht hat gegen Paderborn und generell irgendwie gerade sich wieder so ein bisschen festspielt in der Mannschaft. Das kann man, glaube ich, abschließend noch nicht so ganz sagen. Liegt eben wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, ob halt Weghaus starten kann oder nicht. Was denkt ihr, wie die Fortuna agieren könnte gegen Wolfsburg? Irgendwie sich mal irgendwie ziemlich weit zurückziehen und den Wolfsburgern damit diese Möglichkeit auf ihr Umschaltspiel zu setzen, erstmal komplett zu nehmen oder halt irgendwie auch durchaus irgendwie ein bisschen aktiver?
Also ich habe 3 Gedanken dazu dem Spiel. Ich glaube, was du sagst mit Bimbabu auf der Rechtsverteidigerposition, also der Junge ist halt sehr, sehr schnell. Ne? Der hat mir, als sie in Köln gespielt haben, ist der mir unglaublich aufgefallen. Und wenn ich mich an die Anfälligkeit über außen gegen Frankfurt und vor allem dann über die linke Seite gegen Kaiserslautern erinnere, könnte der halt ein richtiges Problem darstellen. Im Mittelfeld wird es halt richtig knallen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, weil gegen Frankfurt hat man gesehen, wie gut die Fortuna, die drei, die da gespielt haben, dieses Mittelfeld auch dominiert haben. Frankfurt wollte aber auch, glaube ich, dieses Mittelfeld gar nicht unbedingt besetzt haben, sondern hat sehr stark über die Außen gearbeitet. Und du hast es schon gesagt, also Schlager, Arnold und Gilavogi, die sind nicht nur am Ball stark, sondern die wissen auch, ihren Körper einzusetzen. Also gerade Gilavogi und Schlager, das sind schon ordentliche Brecher. Und ich kann mir vorstellen, dass Standards eine entscheidende Rolle spielen, sowohl offensiv bei Wolfsburg, als auch, ich habe das Gefühl, dass die Fortuna Standards trainiert hat. Das war gegen Frankfurt nicht ganz so stark. Aber jetzt gegen Lautern gab es so den Verdacht, dass das alles ein bisschen einstudiert war mit Morales kurz am Pfosten und dann nach hinten raus verlängern. Hat auch gut geklappt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch ein Faktor ist, der über dieses Spiel von 2 Mannschaften, die beide nicht wissen, wie man Tore schießt, ganz, ganz entscheidend sein kann. Da ist der Hund.
Da ist der Hund.
Ja, ich gehe davon aus, dass Herr Rösler vorhat, da auch offensiv zu spielen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, weil ich sage, auch das Spiel in Köln, da haben die am Anfang auch ein paar Chancen. Wenn die reinmachen, die Wolfsburger, haben die vielleicht auch mehr Punkte schon in der Rückrunde. Ich glaube, es wird ein extrem schwieriges Spiel. Je länger es nämlich 0-0 steht, deshalb würde ich nicht sofort offensiv anfangen, desto mehr kommen die in Zugzwang und ich glaube, desto mehr Chancen hat Fortuna, das Spiel zu gewinnen. Nicht, dass ich jetzt verlange, dass man wie in der Hinrunde teilweise gegen Mainz oder sowas erstmal 30 Minuten das Spiel laufen lässt, aber man sollte nicht so offensiv anfangen, meiner Meinung nach.
Wobei Fortuna ja eigentlich auch in Zugzwang ist, jedes Spiel quasi.
Sind sie das?
Ja, wenn sie nicht absteigen wollen, immer mal gewinnen.
Oh, ein Punkt. In Wolfsburg würde ich mit Kusshand mitnehmen. Wo wir dann auch schon fast bei den Tipps wären.
Also ich finde, es ist. Ich glaube, das wird ein ziemlich intensives Spiel, aber ich sehe da jetzt nicht, also ich kann mir da, kann da schlecht das irgendwie prognostizieren. Aber irgendwer knattert hier. Aber ich tippe auf ein 2-1 für die Fortuna.
Mhm. Hoi, da dürfen wir mal alle klatschen.
Ja, bravo, erster Sieg.
Diese zweite Halbzeit gegen Kaiserslautern hat mich euphorisiert.
Okay. Stark. Okay, ich tippe 3-1 für Wolfsburg.
Also ich tippe 1-0 für Fortuna.
Lou?
Lou, gerade nicht da.
Ach so.
Ja, was ich noch sagen wollte zu Ampoma, da fand ich auf jeden Fall auch, dass er doch dieses Funkelsche nach hinten arbeiten in ein paar Situationen auch extrem gut gemacht hat und so Ballgewinne hatte, wo er halt quasi mit nach hinten gelaufen ist und sich dann den Ball erobert hat und sofort nach vorne umgestellt hat, quasi umgeschaltet. Also vielleicht hat er ja auch die 6-monatige Erziehungsarbeit von Friedhelm Funkel trägt jetzt ihre Früchte. Natürlich musste gegen Lautern nicht so viel verteidigen.
Ja, der spielt auf jeden Fall.
Ja. Ja, und Hennings, wenn er wieder in Form ist, spielt es sicherlich auch. Oder so wird er spielen.
Ja, also ich denke mal, der wird so, wenn sie denn alle fit sind, relativ ähnlich wie gegen Frankfurt wieder aufstellen. Es ist halt die Frage, ob der Sanka dann von vornherein reinkommt.
Mhm. Zimmermann wurde ja auch ausgewechselt, weil irgendwas war. Ja, habe ich auch noch nichts mehr gesehen.
Stimmt eigentlich, ja, habe ich das nicht nachgeguckt.
Ja.
Aber wir können ja jetzt auch mal, ich weiß nicht wie lange.
Ich glaube, wir sollten mal den Tipp können wir auch im Zweifel nachtragen.
Ja. Ich denke auch. Ja. Ja, ich denke, dann sind wir kurz vor Schluss. Ich möchte noch eine Sache sagen.
Ja.
Ja, ich habe es eben schon fast verkniffen, als es um Clemens Tönnies geht. Wenn es sehr, sehr schlecht läuft in Deutschland und Europa, wird der 5.2.2020 durchaus nochmal Thema werden in den Geschichtsbüchern. Und ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass eine Partei sich von Rechtsextremisten wählen lässt und einen Ministerpräsidenten stellen lässt, keine liberale Partei sein kann. Eine Partei, die das unterstützt und sich ebenfalls von Rechtsextremisten mit wählen lässt, keine christlich-demokratische Partei sein kann. Und wenn es jetzt darum geht, wie diese Parteien versuchen, das zu spinnen, sollte man sie da nicht rauslassen. Die Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidatin Strack-Zimmermann, die sich sehr schnell davon distanziert hat, von das, was ihre Parteikollegen da in Thüringen veranstaltet hat, versucht das gerade. Sie hat sich Gott sei Dank davon schnell distanziert und gesagt, dass es ein schlechter Tag für die Liberalen ist. Aber wenn sie nun sagt, dass auch andere Parteien Fehler gemacht haben und so weiter und so fort, um jetzt zu kommen, versucht den Finger auf andere zu zeigen, dann muss man sagen, eine Partei, die von Eigenverantwortung spricht, hat diese Eigenverantwortung auch selber zu tragen. Und dieser Fehler ist ein Fehler der FDP und ein Fehler der CDU, der unverzeihlich ist, sich mit Rechtsextremisten einzulassen. Das geht nicht. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie die das versuchen, sich da rauszureden. Aber damit kann man sie so leicht nicht davon kommen lassen. Das wollte ich noch am Ende dieses sehr, auch politisch sehr intensiven Tages am 5. Februar 2020 dann doch noch mal sagen.
Wort.
Das Wort, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, ich an dieser Stelle auch nicht.
Und bleibt wachsam da draußen, wenn euch jemand erzählen will, Fußball und Politik müsste man auseinanderhalten. Das sind meistens die, bei denen man genau hingucken sollte.
Ja. Genau, aber ansonsten hoffen wir auf 3 Punkte am Samstag gegen Wolfsburg und dann.
Ah, jetzt kann der Lou noch seinen Tipp abgeben.
Ah ja.
Ist das denn so? Könnt ihr mich denn hören?
Ja, wir können dich jetzt wieder hören, ja.
Ach so, ah, okay. Ich dachte, ich war mir jetzt nicht so sicher. Ja, ich tippe auf ein 2-1 für Wolfsburg.
Okay, dann gut. Ist dem nichts mehr hinzuzufügen und Wir hören uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.